Radio Prag, Nachrichten.
Die tschechische Währung ist auf den Kurs von 21 Kronen je US-Dollar gefallen. Tschechiens Präsident begrüßt den Ausbau des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin. Der Lebensmittelverbrauch in Tschechien sank. Ein Internetportal zeigt unappetitliche Kontrollergebnisse. Die tschechische Währung ist am Freitagnachmittag im Verhältnis zur S-Währung erstmals seit mehr als 2 Jahren auf einen Kurs von 21 Kronen je Dollar gefallen. Davor das letzte Mal so niedrig zum US-Dollar lag ihr Kurs im Juni 2010. Das Wechselkursverhältnis zur europäischen Währung wurde zur gleichen Zeit mit 25,59 Kronen je Euro notiert. Für den Kursabfall machten tschechische Analytiker unerfreuliche Nachrichten aus dem Euroraum verantwortlich. Besonders negativ zu Buche geschlagen habe dabei die Prognose der spanischen Regierung, nach der die Iberer im nächsten Jahr ein Schrumpfen ihrer Wirtschaftskraft erwarten. Daraufhin sei der Euro im Wechselkurs zum Dollar stark gefallen, ergänzte der Analytiker der Agentur Patria Finance, Thomas Wilk. Inzwischen geht auch das Finanzministerium in Prag davon aus, dass sich der Wechselkurs der tschechischen Krone zum Euro dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr verschlechtern werde. Durchschnittlich werde er auf den Wert von 25,30 Kronen je Euro sinken, hieß es von Seiten des Ministeriums. Der tschechische Präsident Václav Klaus sieht in dem Ausbau des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin eine rationale Lösung im Interesse der Wirtschaft. Ungeachtet der ausländischen Dauerkritik am störungsanfälligen Meiler hat Klaus am Freitag den Bauplatz einer geplanten Erweiterung der Anlage besucht. Temelin sei eine großartige Sache, deren Nutzen die tschechischen Bürger schätzen sollten. Man müsse sich vor Augen führen, dass hier ein Fünftel der gesamten Energie Tschechiens erzeugt werde, sagte Klaus. Das unweit der Grenzen zu Bayern und Österreich liegende Atomkraftwerk soll bis 2025 für 12 Milliarden Euro um 2 Reaktoren französischer, amerikanischer oder russischer Konstruktion erweitert werden. Die Vergabe des Auftrags steht noch aus. Der Lebensmittelverbrauch in Tschechien ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Im Vergleich zum vorherigen Jahr 2010 ist er um knapp 1% gesunken. Angesichts der 2011 um fast 5% gestiegenen Inflationsrate haben die Verbraucher jedoch mehr für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke ausgegeben. Im letzten Jahr zahlten sie dafür umgerechnet 900 Euro pro Kopf, ca. 2 Euro mehr als im Jahr 2010. Das geht aus dem Lebensmittelbericht des Jahres 2011 hervor, den das Institut für Agrarökonomie und Informationen am Freitag veröffentlichte. Zu Aussagen über den Lebensmittelverbrauch in diesem Jahr hielten sich die Analytiker noch zurück. Ungeachtet dessen sind derzeit wohl die Verbraucher als auch die Unternehmen der Branche in Aufruhr. Grund dafür ist das Internetportal Potraviny na Pranieži, Lebensmittel am Pranger, das erst vor kurzem gestartet wurde. Darauf stellen die staatlichen Kontrolleure ihre teils erschreckenden Ergebnisse zur Schau. Gepanschter Alkohol oder mit Insekten verunreinigte Energiegetränke, wie am Freitag gezeigt wurde. Der erfolgreiche tschechische Likörfabrikant Rudolf Jelinek kooperiert seit jüngsten mit 2 Spirituosenherstellern aus Deutschland und Österreich. Der größte tschechische Produzent von Obstdestillaten ist zum bedeutenden Importeur des österreichischen Rums Stroh und der Erzeugnisse der deutschen Marke Berentzen für den tschechischen und slowakischen Markt aufgestiegen. Die Produkte der beiden Schnapshersteller seien keine Konkurrenz für die eigene Firma, sondern würden das Portfolio von Rudolf Jelinek gut ergänzen. Außerdem stärke das neue Engagement die Marktposition des Unternehmens aus Wiesowice, sagte Handels- und Marketingdirektor Miroslav Motička am Freitag. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Außenminister Karel Schwarzenberg hat in den vergangenen Tagen Myanmar besucht und ist dort der berühmten Aktivistin Aung San Suu Kyi begegnet. Im nordböhmischen Řehlovice treffen bereits zum 14. Mal tschechische und deutsche Künstler beim Symposium namens Strömungen zusammen. Und Opernstar Dmitrij Vorostovský eröffnet das Internationale Musikfestival in Český Krumlov. Im Tschechisch-Kurs können Sie diesmal einige Begriffe zum Thema Olympische Sommerspiele lernen. Und in der heutigen Ausgabe des Reiseland Tschechien laden wir Sie ins Altvatergebirge ein. Bleiben Sie dran! Der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg war diese Woche auf einem nicht alltäglichen Staatsbesuch. Er hat Myanmar besucht, bekannt unter seinem alten Namen Birma oder britisch Burma. Das Land wurde lange von einer Militärdiktatur regiert. die demokratischen Bestrebungen unterdrückt und das Land in die wirtschaftliche und politische Isolation getrieben hat. Die Tschechische Republik setzt sich überall auf der Welt für Menschenrechte und Demokratie ein. Darum besuchte Schwarzenberg nun die bekannte Aktivistin Aung San Suu Kyi. Ein Bericht von Marco Zimmermann.
Der tschechische Außenminister hatte ein besonderes Geschenk dabei. Er übergab Suu Kyi feierlich eine in Glas gegossene Rose des tschechischen Künstlers Božek Šípek. Die Rose hatte ein burmesischer Aktivist im vergangenen Jahr am Sarg von Václav Havel niedergelegt. Der verstorbene tschechische Ex-Präsident und Dissident hatte 2005 zum 60. Geburtstag der Burmesin in Amerika einen Artikel mit dem Titel »A Rose for the Unfree«, eine Rose für die Unfreie, publiziert. Dort drückte er seinen Wunsch aus, der burmesischen Kämpferin für Demokratie eine Rose übergeben zu wollen. Am Mittwoch erfüllte Havels langjähriger Freund und Außenminister Karel Schwarzenberg posthum seinen Wunsch. Václav Havel hat immer dafür gekämpft, dass Suu Kyi den Nobelpreis erhält. Er hatte aber auch immer Angst um sie und sich Sorgen um sie gemacht. Jetzt ist Václav Havel gestorben und jemand musste ihr die Rose überbringen. Aung San Suu Kyi nahm das Geschenk sichtlich gerührt und dankbar an. Sie versuchte, ihre Gefühle gegenüber Havel, den sie wegen ihres jahrelangen Hausarrestes niemals treffen konnte, in Worte zu kleiden.
Ich wollte ihn immer einmal treffen und ich bin sehr traurig, dass ich niemals die Möglichkeit bekommen habe, das zu tun. Ich fühle mich ihm aber noch immer sehr verbunden.
Sie bedankte sich aber nicht nur bei Havel und Schwarzenberg für deren persönliche Hilfe. Schließlich habe die Tschechische Republik der Opposition in Birma immer geholfen, vor allem dadurch, dass sie ihr geglaubt habe. Jetzt aber brauche das Land die Hilfe Tschechiens, damit es erfolgreich den Weg der politischen Transformation beschreiten könne, so Suu Kyi bei ihrem Treffen mit Außenminister Schwarzenberg. Der tschechische Außenminister traf aber auch mit dem Staatspräsidenten von Birma, Thein Sein, zusammen. Der 67-Jährige stammt aus dem Militär, gilt aber als gemäßigt. Schwarzenberg kündigte an, bei seinen Gesprächen die politischen Gefangenen und die allgemeine Menschenrechtssituation in dem südasiatischen Staate anzusprechen. Der Besuch diente aber nicht nur der Politik. Schwarzenberg brachte am Donnerstag in seinem Dienstflugzeug auch 3 burmesische Kinder mit nach Prag. Sie leiden an schweren Herzfehlern, die eine dringende Operation erfordern. Im Rahmen eines tschechischen humanitären Programms wurde ihnen nun die Behandlung in der Prager Uniklinik Motol ermöglicht.
Marco Zimmermann war das mit einem Bericht über den Besuch von Außenminister Schwarzenberg in Birma. Aus Birma kommen wir wieder nach Tschechien zurück. Das Kulturzentrum in Řehlovice veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das Kunstsymposium Proudění, auf Deutsch Strömungen. Es ist bereits das 14. Mal, dass sich tschechische und deutsche Künstler auf dem ehemaligen Bauernhof in Nordböhmen treffen. Unterstützt wird das Treffen vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Besitzerin des großen Bauernhofes in Řehlovice ist Lenka Holíková. Wiebke Hörmann hat mit ihr gesprochen.
Frau Holíková, auf Ihrem Bauernhof findet derzeit ein internationales Künstlertreffen statt. Was genau machen denn die Künstler und woher kommen die so?
Es sind ungefähr 23 Künstler, sind genau aufgeteilt, Deutsche und Tschechen, halbe-halbe. Und sie kommen aus verschiedenen Sparten, das heißt, es sind Maler, es sind Fotografen, Bildhauer und sie arbeiten aber auch in Form von Installation, am Ende sogar auch Performance. Und sie kommen aus der gesamten Tschechischen Republik, aus Prag, aus Brünn, aus Uherské Hradiště und die Deutschen kommen dann aus Köln, aus Krefeld, aus München, Dresden, reiches Spektrum.
Letztes Jahr hatten Sie das Motto unter den Teppich kehren. Das ging dabei um Verschleierung der deutsch-tschechischen Geschichte. Dieses Jahr ist das Motto ein scharfer Wind. Was ist denn damit genau gemeint?
Das Symposium findet zum 14. Male statt und wir versuchen immer, die wichtigen Themen zwischen Deutschen und Tschechen zu verarbeiten. Und das war so das letzte Jahr. Und in diesem Jahr haben wir uns der Krise gestellt. Wir werden halt von den Medien aus mit schlechten Nachrichten bombardiert. Erstmal irgendwie Ende der Welt, Ende Europas, Ende des Euros und was weiß ich was alles. Aber es bewirkt keine gute Stimmung und da wollten wir als Künstler dagegen wirken und wollten, dass der Künstler quasi die Person ist, die schon auch ein bisschen am Rande der Gesellschaft steht, aber dafür sich die Fragen stellen kann, die sich vielleicht andere gar nicht stellen können, weil sie auch nicht die Zeit dafür haben.
Was hat sich denn seit 1999, in dem Jahr, in dem das erste Symposium stattgefunden hat, was hat sich da verändert?
Erstmal hat sich räumlich was verändert. Der Hof war eigentlich eine große Ruine. Und mit Hilfe und Begeisterung der Leute, die dann immer wieder zurückkehren, nicht zum Beispiel jedes Jahr, aber vielleicht nach 5 Jahren, aber mit dieser Begeisterung und Motivation, tut sich halt sehr viel, weil sie wieder auch neue Leute bringen und die wieder auch neue Energien. Und das motiviert uns auch wieder, neue Räume zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen. Aber es verändert sich auch sehr viel bei den Künstlern. Wir versuchen seit 6 Jahren während des Symposiums eine Podiumsdiskussion im Rahmen und das immer am Anfang der Woche, damit die weitere Inspiration zu dem Thema haben. Es ist so, dass die hierher kommen und wissen ganz genau, was sie machen, aber das ist nochmal so ein Input, Sachen zu bedenken und über das Thema anders zu denken.
An diesem Wochenende findet ja die Vernissage statt. Was ist genau geplant? Was wird da so stattfinden am Samstag?
Wir fangen genau um 15 Uhr an. Meistens ist das erstmal die Begrüßung der ganzen Gäste, die von Weitem herkommen. Dann haben wir meistens auch immer eine kleine Performance, die das auch alles so einleitet. Und wichtiger Punkt ist, dass jeder von dem Künstler bei seinem Werk eine Stunde steht und der Besucher hat die Möglichkeit, mit den Schaffenden über die Arbeit zu diskutieren. Danach gibt es eine kleine Verköstigung und zur späteren Stunde wollen wir dann mit 2 Musikgruppen den Abend ausklingen lassen.
Über das Kunstsymposium Proudění sprach Wiebke Hörmann mit der Besitzerin des Bauernhofes in Řehlovice, Lenka Holíková. Lassen wir die Künstler in Řehlovice noch an den Kunstwerken arbeiten. Von der bildenden Kunst kommen wir nun in die Musikwelt. Er gilt als einer der besten Baritonsänger der Gegenwart. Wie alle Opernstars pendelt er ständig zwischen den renommierten Opernhäusern der Welt. Am Freitagabend wird der russische Sänger Dmitri Chvorostovský das internationale Musikfestival in Český Krumlov eröffnen. In Prag hat der gefragte Bariton bereits gesungen. Nach seiner Ankunft am Donnerstag fand er nur lobende Worte für die Moldau-Metropole.
Bei meinem ersten Prag-Besuch habe ich Eugen Onegin gesungen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte hier einige Konzerte. Meinen ersten Besuch in Prag habe ich wirklich genossen. Ich habe an einer Stadtrundfahrt teilgenommen, man hat mir das historische Stadtzentrum gezeigt. Ich habe viel gesehen. Ich meine, dass Prag eine der schönsten Städte der Welt ist. Wenn ich hierher komme, ist es für mich wie ein Treffen mit guten alten Freunden und vor allem mit einem hervorragenden Publikum, das sich auskennt. Es ist für mich wirklich eine Ehre, in Ihrem Land auftreten zu dürfen.
Die passionierten tschechischen Opernfans kennen Dmitri Chvorostovský zudem von den Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York. Hierzulande sind diese Live-Übertragungen sehr populär. Sie werden in 46 Kinos in ganz Tschechien gezeigt. Chvorostovský erklärte in Prag, er freue sich schon auf die Inszenierung von Verdis Maskenball in New York, die im Dezember live in den Kinos übertragen wird. Zuvor lud er jedoch die Opernfans nach Krumlov ein.
Das Programm für das Open-Air-Konzert in Český Krumlov haben wir so zusammengestellt, dass es dem Publikum Freude macht. Ich werde bekannte italienische Arien, eine Arie aus Carmen, eine aus Rubinsteins Dämon sowie Lieder aus Neapel singen. Ich lade alle herzlich ein und hoffe nur, dass wir gutes Wetter haben werden.
Das Internationale Musikfestival findet an verschiedenen Orten in Krumlov bis zum 18. August statt. Aus der Sparte berühmte Opernsänger wird auch der anerkannte argentinische Tenor José Cura auftreten. Von Krumau machen wir einen Abstecher nach London. Im heutigen Tschechisch-Kurs mit und von Markéta Kachlíková können Sie ein paar Begriffe zum olympischen Thema lernen.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle 4 Jahre finden sie statt, die Olympischen Sommerspiele. Die Spiele 2012 werden kommende Woche in London eröffnet. In unserem Sprachkurs können Sie sich mit einigen tschechischen Vokabeln auf dieses Ereignis vorbereiten. Die Olympischen Spiele heißen auf Tschechisch
Olympijské hry.
Häufiger spricht man aber von der Olympiade.
Olympiade.
In der deutschen Umgangssprache hat sich zwar auch der Begriff Olympiade eingebürgert, doch eigentlich wird so der Zeitraum zwischen den Spielen benannt. Prinzipiell unterscheidet man zwischen Olympischen Sommerspielen
Letní Olympiade
und Olympischen Winterspielen
Zimní Olympiade.
In London quartieren sich die Athleten nun so langsam ein, und zwar im Olympischen Dorf
Olympijská vesnice.
Von dort müssen sie zu den Veranstaltungsorten aufbrechen, zum Stadion,
Stadion,
zum Sportplatz,
Hřiště,
in die Arena,
Arena,
in die Halle,
Halle,
beziehungsweise Schwimmhalle,
Bazén,
in den Ring,
Ring,
oder zum Leichtathletik-Oval,
Atletický Oval,
wo sie um Medaillen kämpfen werden. Übrigens bezeichnet man im Tschechischen als Athleten,
Atlet,
eigentlich nur einen Sportler, der Leichtathletik
Athletica
betreibt. Im weiteren Sinn heißt der Athlet einfach Sportler
Sportovec.
Oder er wird umschrieben als Wettkämpfer
Závodník,
Spieler
Hráč,
Crack
Borec
und Rekordmann.
Rekordmann.
An den Wettkämpfen beteiligen sich entweder Einzelsportler
Jednotlivci
oder Mannschaften
Družstva.
Und alle träumen davon, Olympiasieger
Olympijský vítěz
zu werden oder zumindest Medaillenträger
Držitel olympijské medaile.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Das Altvatergebirge, Tschechisch Jeseníky, ist für viele Tschechen, vor allem aus dem Olmützer Kreis, ein beliebtes Winterurlaubsziel. Auf dem höchsten Gipfel des Gebirges, dem Pradět, also dem Altvater, liegt häufig noch im Mai eine dicke Schneeschicht. Im Sommer strömen vorwiegend passionierte Wanderer ins Altvatergebirge. Die Region bietet jedoch viel mehr als nur ein dichtes Netz von Wanderwegen. Dies möchte der Tourismusverband Jeseníky mit seinen neuesten Projekten beweisen. Zu Beginn der Sommersaison haben wir mit einem Tourismusexperten aus Jeseníky gesprochen. Mehr erfahren Sie im nun folgenden Reiseland Tschechien.
Reiseland Tschechien.
Die Region des Altvatergebirges hat eine bewegte Geschichte. In der unzugänglichen Gebirgsgegend lebten bis 1945 hauptsächlich deutschsprechende Schlesier. Mit ihrer Vertreibung veränderte sich auch die Kulturlandschaft. Jan Sawieszycki leitet den 1999 gegründeten Tourismusverband Jeseníky.
Da die Mehrheit der Bewohner nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde, wurden die kulturellen, gesellschaftlichen sowie ökonomischen Traditionen zerstört. Auch die ursprüngliche Gastronomie ist mit den Bewohnern zum Teil verschwunden. Wir versuchen nun, die traditionelle Küche aus dem Altvatergebirge wieder zu entdecken und sie auch den Touristen schmackhaft zu machen.
Aus diesem Grund wird nun ein gastronomisches Festival mit dem Titel Geschmack des Altvatergebirges veranstaltet. Dabei fördert der Tourismusverband vor allem regionale Produkte und Originalrezepte.
Festival byl zahájen 15. června
Das Gastronomiefestival wurde am 15. Juni eröffnet und geht am 15. September zu Ende. Es nehmen 21 Restaurants teil, die zudem Wettbewerbe für die Besucher organisieren. Wir haben für dieses Festival nicht nur hierzulande, sondern auch in den Nachbarländern geworben, also in Deutschland, Polen und in der Slowakei.
Nach den Originalrezepten haben die Festivalveranstalter in den Archiven der Städte sowie bei Privatpersonen gefahndet. Einige der Rezepte mussten aus dem Deutschen oder Polnischen übersetzt werden. Was wurde früher im Altvatergebirge serviert und was ist für die hiesige Küche besonders typisch?
Typisch für Jeseniki sind verschiedene Holunder-Spezialitäten. Sonst hat man hier diverse Kartoffelgerichte mit viel Kraut und Schmalz gekocht. Es war immer eine arme Region und die Bewohner brauchten bei den harten Bedingungen eine kräftige Ernährung. Aber in den höheren Schichten wurde auch Enten-, Schweine- und Rindfleisch serviert.
Nicht nur die Regionalküche soll die Touristen im Sommer ins Altvatergebirge locken. Auch religiöse Nahrung wird in der Region angeboten. Jan Zawieszycki.
Viele Leute suchen in der heutigen hektischen Zeit nach seelischer Ruhe, nach Orten, aus denen die Leute früher diese Ruhe schöpfen konnten. In Tschechien erlebt der sogenannte Religionstourismus in den letzten 2 Jahren einen Boom. Die geistliche Dimension der Reisen hat eine große Bedeutung gewonnen und das bei weitem nicht nur für Gläubige. Auf den ersten Blick scheint es, dass das Altvatergebirge im Vergleich zu anderen Regionen in diesem Bereich nicht allzu viel zu bieten hat. Das aber stimmt gar nicht. Wir haben uns mit einigen Geistlichen und Historikern auf den Weg begeben und konnten feststellen, dass man bei jeder Wanderung durch das Altvatergebirge auf kleine Holzkirchen, größere Barockkirchen, aber auch auf Ruinen von Kapellen stößt, um die sich nach der Vertreibung niemand mehr gekümmert hat. Die Leute suchen gern derartige Orte auf, die ein Genius Luzi haben und die für magisch gehalten werden.
Anhand dieser Erfahrungen entstand ein kleiner Reiseführer mit dem Titel Auf der Pilgerfahrt ins Herz des Altvatergebirges. Jan Zawieszycki.
Mit dem Herzen des Altvatersgebirges ist Heidebrünnel gemeint. Heutzutage steht dort nur noch eine winzige Kapelle aus Holz. Dieser Ort ist nicht weit vom Rotbergsattel entfernt. Es ist keine anspruchsvolle Wanderung, eher ein schöner Spaziergang. Früher standen dort eine Holzkirche und eine Wanderhütte. Es gibt inzwischen ein Projekt zur Wiederbelebung des Ortes. Man sagt, dass es der bedeutendste Wallfahrtsort der Region war. In Deutschland wurden inzwischen 3 Kopien der ursprünglichen Kirche von Heidebrünnel erbaut. Ich habe gelesen, dass früher viele Pilger mit Sonderzügen aus Wien bis nach Winkelsdorf gereist sind. Von dort fuhren sie weiter mit Pferden bis auf den Sattel. Zahlreiche Wiener Bürger haben damals diese Reise bis nach Heidebrünnel gemacht.
Für die Besuche des Altvatergebirges hat Jan Zawieszycki mit seinen Mitarbeitern 3 Routen von verschiedener Länge entworfen und beschrieben, die durch mehr oder weniger bekannte Orte mit Religionstradition führen. Die erste und kürzeste der 3 Pilgerrouten führt aus Mährisch-Schönberg über den Berg Hai, auf dem sich ein Kreuzweg und ein Aussichtsturm befinden, weiter über Eisenberg an der March bis auf den Muttergottesberg bei Grulich. Die andere, weitaus längere Route beginnt im Heilbad Groß-Ullersdorf und führt über Goldenstein und Ramsau bis in das polnische Medziegorze, auf Deutsch Wölfelsgrund. Am längsten ist jene Route, die über die Gipfel des Altvatergebirges führt. Sie beginnt in Groß-Ullersdorf und endet im Wallfahrtsort Mariahilf in Zugmantel. Jan Zawieszycki.
Die Wanderrouten kopieren praktisch die alten Pilgerwege. Sie sind dem Netz der berühmten europäischen Pilgerrouten angeschlossen, die nach Santiago de Compostela oder nach Rom führen. Das Altvatergebirge wird damit allmählich wieder im Bewusstsein der Touristen verankert, die ihre Freizeit gern mit Wanderungen auf den Pilgerspuren und mit Landschaftserlebnissen verbringen.
Für Besucher, die mehr über ein trauriges Kapitel aus der Geschichte der Region erfahren wollen, ist ein weiterer kleiner Touristenführer bestimmt, dessen Name eher an einen Horrorfilm erinnert. Auf den blutigen Spuren durch das Altvatergebirge lernen die Wanderer mehr über die berüchtigten Hexenprozesse kennen, die sich dort nach dem Dreißigjährigen Krieg abspielten. Eines der prominenten Opfer der Hexenjagd war damals auch der Dekan von Mary-Schönberg, Christoph Lautner. Jan Závěšický.
Die Tschechen kennen diese Prozesse vor allem aus dem Film Kladivona Čarodějnice, zu Deutsch Die Hexenjagd, von Otokar Vávra aus dem Jahr 1969. Auf das Thema Hexenverfolgung stößt man an mehreren Orten unserer Region. Von Mohelnice über Šumperk, Velké Losiny bis zum polnischen Nisa. Es gibt einen Radweg, der durch diese Orte führt. An das grausame Schicksal der Verurteilten erinnern mehrere Denkmäler und Gedenktafeln. In Šumperk, Velké Losiny, Jesenik und im polnischen Nisa wurden neue, moderne Dauerausstellungen zur Thematik der Hexenprozesse eröffnet. Auch auf Deutsch stehen Führer zur Verfügung. In Šumperk wurde die Ausstellung beispielsweise im Keller eines Hauses errichtet, das einem Kaufmann gehörte, der mit seiner Familie Opfer der Hexenprozesse wurde. Es geht um ein dunkles Kapitel aus der Geschichte unserer Region. Ein anderes trauriges Kapitel ist die Vertreibung der deutschen Bewohner nach dem Krieg 1945. Aber auch diese Kapitel gehören zum Altvatergebirge.
Für die Liebhaber nostalgischer Bummelzüge hat Jan Závěšický mit seinen Mitarbeitern noch eine weitere Möglichkeit vorbereitet, das Altvatergebirge besser kennenzulernen. Dabei haben sie sich erneut durch einen Film inspirieren lassen, und zwar von dem Zeichentrickstreifen Alois Nebel. Das ist die Filmversion des bekannten Comics von Jaroslav Rudiš.
Wir haben eine Wanderung mit Alois Nebel auf dem Semmering durch das Altvatergebirge vorbereitet. Sie können alle Haltestellen, die in dem Film auftauchen, besuchen. Im Touristenführer, den wir zu diesem Zweck erstellt haben, sind die Haltestellen auf einer Landkarte gekennzeichnet. Die Route führt aus Bludov, Bludau, bis nach Zlaté Hory, Zuckermantel. Sie können mit der Bahn oder mit dem Auto auf Nebels Spuren reisen, teilweise auch zu Fuß wandern. Ich nehme an, dass diese Route diejenigen anspricht, die den Comic Alois Nebel gut finden oder gerne mit der Bahn reisen.
Mehr über das Altvatergebirge erfahren Sie unter www.jeseniketourism.cz. Und mit dem Ausflug in das Altvatergebirge sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.